Ich kann alle nur auffordern, in den Schulen, in den elementaren Bildungseinrichtungen, spielt mit den Kindern Theater. Das bringt allen was. Jenen, die zusehen und jenen, die spielen und jenen, die organisieren und spielleiten ebenfalls.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Liebe Hörerinnen und Hörer, welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit? Mit dieser Frage herzlich willkommen gleich direkt im Thema dieses Podcasts. Mein Name ist Christoph Deigl, Theaterpädagoge am Tiroler Landestheater Innsbruck. Und ich darf gleich zwei Episoden unserer Reihe Kantinengespräche der Suche nach guter, nach besserer Schule widmen, begleitet von zwei sehr interessanten Gesprächspartnerinnen aus der Politik und der Bildung. Wir alle waren einmal in der Schule oder sind es noch und wir alle haben dort wichtige Erfahrungen gesammelt, gute genauso wie schlechte. Dass die Frage, wie macht man Schule, gesellschaftlich sehr wichtig ist, dem wird wohl niemand widersprechen. Nur warum nimmt sich das Tiroler Landestheater dieser Frage an? Bei der Theaterpädagogik ist die Verbindung natürlich ganz klar. Ist es doch eine Tätigkeit, die auch das Unterrichten beinhaltet, die sich immer wieder intensiv damit auseinandersetzt, wie Menschen, egal welchen Alters, motiviert und erreicht werden können und bei der ein regelmäßiger Austausch mit Schulen, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern stattfindet. Es gibt aber durchaus noch eine weitere Ebene. Unsere Lebens- und vor allem Arbeitswelt befindet sich mitten in einem Wandel. Die technologische Entwicklung schreitet immer schneller voran. Die Jobs von morgen werden nicht die Jobs von heute oder gestern sein. Und demzufolge müssen wir uns über die Inhalte und Methoden von Bildung für die Welt der Zukunft Gedanken machen. Dabei kann das Medium Theater, der Zugang über Kreativität, über künstlerisch-spielerische Ansätze, sehr viel einbringen. Was das konkret im Einzelnen sein kann, vertiefen wir in der nächsten Episode Fit für die Zukunft im Gespräch mit der Psychologin und Pädagogin Marina Weißband. Jetzt können wir uns auf ein sehr interessantes Interview mit Landesrätin Dr. Beate Palfrader freuen. Vor diesem Blick nach vorne zuerst nochmal ein ganz kurzer Blick zurück zur Eingangsfrage dieses Podcasts und zu den Erinnerungen an die eigene Schulzeit. Eine kurze, nicht repräsentative Umfrage im Freundes- und KollegInnenkreis, wie war deine Schulzeit, ergab ein durchaus gemischtes Bild von leicht und unbeschwert bis hin zu Horror war alles dabei. Bei mir persönlich überwiegt das Positive, mit einer Ausnahme, der Sportunterricht. Damals haben nicht alle, aber viele Lehrer mir in diesem Fach in erster Linie vermittelt, ein völlig untalentierter, hoffnungsloser Fall zu sein. Mehr als einmal sogar genau mit diesen Worten. Interessanterweise hatte das irgendwann sogar etwas Befreiendes, denn es war die Lizenz, jede Anstrengung ohne schlechtes Gewissen einzustellen. Warum Energie in etwas investieren, das sowieso hoffnungslos ist? Pädagogisch gesehen war das natürlich ein Desaster. Es hat viele, viele Jahre gedauert, mich von diesem Negativbild zu befreien und den Spaß am Sport aktiv zurückzuerobern, auch wenn immer klar war, dass niemand mich je für eine Olympia-Auswahl nominieren würde, egal wie hart ich trainiere. Heute sehe ich es als meine Aufgabe, in Theaterkursen und Workshops Menschen die Möglichkeit zum Lernen und Wachsen zu geben, ohne jemals ihre Motivation mit Abwertung zu ersticken. Sprechen wir also über die Verbindung von Kultur und Bildung. Das gleich folgende Interview wurde live geführt, daher ist eine gewisse Dämpfung der Stimmen durch die vorgeschriebene FFP-Maske hörbar. Meine Gesprächspartnerin ist die Landesrätin Frau Dr. Beate Palfrader. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch.
Gerne, ich freue mich auch.
Wenn Sie mir es erlauben, würde ich gern gleich mitten reinspringen mit einer persönlichen Frage über Ihre eigene Schulzeit. Hatten Sie eine glückliche Schulzeit, wenn Sie so zurückblicken?
Ja, als Tochter eines Lehrer-Ehepaars war es eigentlich verwunderlich, dass ich so gerne in die Schule gegangen bin. aber ich habe die Schulzeit immer sehr gerne genossen und ich habe es immer sehr gerne genossen, in der Gruppe selbst auch aktiv zu sein.
Das Spannende ist ja, Schule ist ja eine der wenigen Erfahrungen, die wir alle teilen. Da sind wir alle durchgegangen und das sind ja auch ganz prägende Erfahrungen, für manchmal sogar für den ganzen Lebensweg. Und deswegen ist mir das Thema gute Schule so unheimlich wichtig und auch jetzt mache ich es auch zum Thema dieses Podcasts. Wenn wir jetzt natürlich darüber reden, was ist überhaupt gute Schule, dann fängt es natürlich schon an. Also was gehört da dazu? Da sind ja vielleicht unterschiedliche Menschen auch unterschiedlicher Meinung. Wir haben gerade über den Punkt glückliche Schulzeit geredet. Ist das überhaupt eine wichtige Kategorie? Also so dieses, ich fühle mich wohl, ich bin da glücklich in der Schule?
Ja, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Kriterien, dass man sich wohlfühlt. Wenn man sich wohlfühlt, dann hat man schon sehr gute Voraussetzungen, dass man das, was man auch zu tun hat, und Schule ist halt auch mit Pflichten verbunden, auch gut machen kann. Also eine Atmosphäre zu schaffen in der Schule, in der sich Kinder wohlfühlen. Und es ist ja so der erste große Bereich nach dem Kindergarten, ja, wo außerschulisch außer familiär, muss ich sagen, Bildung stattfindet, wo die sozialen Kontakte weitergehen, also über Geschwister und enge Freunde und mhm, Nachbarn. Und darum ist diese Zeit auch so unglaublich prägend, sozial prägend, aber selbst prägt man auch. Und das ist das Spannende. Und wenn man die Zeit als glücklich und bereichernd empfindet, dann ist das eigentlich der beste Start für das, was nach der Schule kommt. Also Schule hat hier schon eine große, riesengroße Verantwortung. Und ich glaube, das System Schule, Pädagoginnen und Pädagogen, und ich war ja selbst über ein Vierteljahrhundert als Lehrerin tätig, haben die Aufgabe, dieses Feld so vorzubereiten, dass wir Kinder und dann später auch Jugendliche dort abholen, wo sie stehen, aber auch hinter die erste Fassade zu blicken. Also gerade bei kleinen Kindern, kleineren Kindern und Schülerinnen und Schülern gilt es mal, die ganzen Schätze zu entdecken. Jedes Kind,
ja, unbedingt,
jedes Kind ist meines Erachtens wie eine eigene kleine Schatzinsel. Und die Schätze muss man bergen und dann muss man sie veredeln. Das ist Aufgabe der Schule. Und die kommt vielleicht bei diesem breiten Fächerkanon, bei diesen gesamten Anforderungen, die in der Schule auch für Lehrpersonen natürlich da sind, manchmal etwas zu kurz. Und das ist sehr schade.
Ja, ja, ich meine, da rennen Sie bei mir natürlich offene Türen ein. Jetzt haben wir über gute Schule mal grundsätzlich geredet, aber wir wollen natürlich auch darüber sprechen, spezifischer, was also Kunst und Kultur und Theater für Schule bringen kann. Jetzt sind Sie politisch natürlich zuständig genau für diese beiden Dinge, für Kultur und für Bildung. Das ist natürlich für mich perfekt. Als Theaterpädagoge verbinde ich ja beruflich diese beiden Felder. Sind Sie also meine wirklich perfekte Ansprechpartnerin. Aber wenn jetzt jemand vielleicht von außen drauf schaut, der sagt sich vielleicht, naja, muss man denn diese beiden Felder überhaupt verbinden? Im Bund zum Beispiel politisch ist es ja auch getrennt. Macht es denn aus Ihrer Sicht Sinn, in Ihrer Arbeit diese beiden Zuständigkeiten zu haben?
Ja, absolut. Bildung und Kultur sind Schwestern und Bildung und Kunst sind auch Schwestern. Das eine bedingt das andere, das eine braucht das andere. Wenn ich an den Start in der Schule denke, dann sehe ich, dass ganz vieles mit Kindheit gemeinsam ist. Kunst und Kultur, oder ich nenne es vielleicht das Theater, weil ich ja selber seit meinem 6. Lebensjahr immer wieder Theater gespielt habe.
Also haben Sie auch biografisch die Verbindung zu beiden als
Lehrerin? Ja, zum Laientheater natürlich, Kindertheater, Jugendtheater, Laientheater. Aber was Theater und der Kindheit gemeinsam ist, das ist die Fantasie, das ist die Kreativität und vielleicht auch der grundsätzlich vorhandene Humor. Mir fällt immer wieder der Satz von Max Reinhardt ein, den ich übrigens meinem Vorwort für das heurige Spielzeitheft vorangestellt habe, wo er sagt, Theater ist der seligste Schlupfwinkel für all diejenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt haben, sich auf und davon gemacht haben, um an ihr Lebensende weiterzuspielen. Treffen, da kann man es eigentlich gar nicht sagen.
Das ist wirklich ein wundervolles Zitat, ja. Also wenn ich jetzt in meiner täglichen Arbeit an Schulen gehe, dann ist da grundsätzlich sehr, sehr, sehr viel Offenheit. Wir haben also einen Kreis von Lehrerinnen und Lehrern, von Schulleitungen, die da unheimlich offen sind und engagiert sind, die sich ganz viel Theater in die Schule holen, die auch ganz viel zu uns kommen ans Landestheater. Aber ab und zu trifft man natürlich auch welche, die, ich sag's jetzt mal, zurückhaltender sind, die vielleicht Sorge haben, dass das eher den Ablauf, die geordneten Abläufe durcheinander bringt. Jetzt habe ich ja das Glück, ich darf Ihnen gegenüber sitzen, Ihr Wort hat Gewicht. Vielleicht haben Sie eine Botschaft, wenn jetzt Lehrpersonen oder Schulleitungen zuhören, eine Botschaft an diese Personen, die dann noch zögern, sich Kultur an die Schule zu holen.
Also Kunst und Kultur im Allgemeinen, Theater im Besonderen, stärken die individuellen Kompetenzen. Das habe ich selbst erfahren, auch als Kind, das gerne Theater gespielt hat und diese Theaterwelt bis jetzt in das Alter schon über 60 immer mit mir in der Tasche herumtrage. Es stärkt aber auch die sozialen Kompetenzen. Natürlich, Gewohntes braucht oft keine Argumente, Veränderungen, Neues verunsichern. Und das stimmt, umso wichtiger ist es aber, dass Pädagoginnen und Pädagogen auch diesen Schritt, der für manche selbstverständlich ist, aber für manche neu ist, dass sie diesen Schritt auch gehen. Denn wenn wir wollen, dass junge Menschen und ganz junge Menschen den Zugang zur Kunst und Kultur finden, zum Theater finden, dann muss man ganz, ganz früh anfangen. Wenn das Kind mit Kunst und Kultur aufwächst, dann lernt es auch die Kunst und die Kultur oder auch das Theater in der Vielfalt einfach kennenzulernen, verstehen zu lernen. Und vor allen Dingen, wenn es dann selbst aktiv sein kann, aber auch als Zuseherin oder Zuseher, sieht es etwas ganz Wichtiges, das oft in der Schule zu kurz kommt, dass nicht hier nur der Einzelne bewertet wird, sondern dass es immer eigentlich um das Gruppenerlebnis auch geht.
Immer Teamarbeit, ja, auf jeden Fall.
Bei Mathematik-Schularbeiten oder Englisch-Schularbeiten zählt es letztendlich, was steht in meinem Heft, steht genügend, steht sehr gut, steht nicht genügend, meine einzelne Leistung. Die Gruppenleistung ist vielleicht für den Klassenlehrer, für die Klassenlehrerin wichtig, damit sie bestätigt ist oder er bestätigt ist, aber für das Kind selber ist die Gruppenleistung irrelevant. Beim Theater oder auch im Chor oder im Orchester ist es ganz was anderes. Jeder hat seinen eigenen Platz auszufüllen, hat seinen Platz vorher zu finden und danach aber auch zu erleben, was eine Gruppe gemeinsam im wahrsten Sinn des Wortes auf die Bühne bringt. Das stärkt, glaube ich, auch unheimlich dieses soziale Miteinander.
Ja, eben die Wahrnehmung auch für andere, dass ich offen bin, mitkriege, was passiert da gerade um mich herum.
Stärkt eben dieses soziale Miteinander, die sozialen Kompetenzen. Und das ist letztendlich das, was wir auch brauchen. Also das ist einerseits dieses soziale Element, aber andererseits eben noch einmal, um auf das zurückzukommen, diese Fantasie und diese Kreativität, wird da einfach genährt und das brauchen wir so dringend. Wir befinden uns ja auch in der Arbeitswelt, in der schulischen Welt in einem enormen Umbruch. Globalisierung, Digitalisierung, so viel Neues, mit dem man umgehen muss. Ja. Umgehen können muss und dazu braucht es, dazu braucht es manchmal wirklich kreative Ansätze, Innovationsbereitschaft, viel Fantasie und das alles lernt man in der Kunst und in der Kultur.
Ja, vor allem auch Kreativität ist, glaube ich, irgendwas, was ja im Arbeitsmarkt Maschinen uns nie abnehmen werden. Also wir werden viele Automatisierung haben, aber Kreativität ist was Urmenschliches.
Ja, also kreative Ideen zu haben, zu entwickeln, umzusetzen, dazu braucht es immer Menschen. Und auch Kreativität muss wie jedes andere Talent einfach geschult werden.
Ja, jetzt sind wir als Landestheater natürlich primär eine Kulturinstitution. Und meine Vermittlungsarbeit befasst sich natürlich sehr viel auch mit der Vermittlung eben unserer Kultur, unserer kulturellen Produkte, sage ich jetzt mal. Aber wie sehen Sie das? Haben wir auch einen Bildungsauftrag? Sehen Sie uns da in der Pflicht, auch wirklich an Schulen zu gehen, was zu tun?
Ja, unbedingt. Noch einmal, Bildung und Kultur sind Schwestern und Kulturinstitutionen sind immer automatisch auch Bildungseinrichtungen. Nehmen wir die Museen oder nehmen wir eben das Theater. Theater hat vielleicht manchmal für viele Menschen zuerst einmal irgendwo einen etwas elitären Touch. Was aber überhaupt nicht stimmt, denn Theater bietet ja für alle Bevölkerungsschichten, für jedes Alter, altersgerecht, situationsgerecht, Dinge, die ohnehin im Leben auch passieren, die aber auf die Bühne gebracht werden, verarbeitet werden, die dann zum Lachen bringen, zum Weinen bringen, die berühren, die aufrütteln. Das kann kein anderer Gegenstand im Stundenplan, so wie es Kunst- und Kulturerziehung macht.
Also das deckt sich durchaus auch mit meinen Erfahrungen. Wir haben auch, also sowohl von den Besuchen von Schulen, als auch wenn ich in Schulen gehe, ich gehe in alle Schularten. Also das wird gleich nachgefragt. Jede Schulart, jede Altersstufe und die Kinder sind da immer gleich offen und begeistert für Theaterarbeit, für einen Workshop. Also das ist überhaupt auch nichts Elitäres. Also das geht wirklich, erreicht alle Menschen.
Ein bisschen früher könnte man sogar noch anfangen, in den elementaren Bildungseinrichtungen, Kinderkrippen, Kindergärten. Natürlich wäre es am besten zu Hause. Ich erlebe das einfach immer wieder an den wenigen Wochenenden, die mir frei zur Verfügung stehen mit meinen Enkelkindern. Da wird immer Theater gespielt. Kasperltheater mit meinen mittlerweile 50 Jahre alten Kasperlfiguren. Und ich stehe hinter der Couch oder ich knie hinter der Couch und spiele. Sie wissen, ich bin drinnen, sie sind einen Meter von mir entfernt. Sie tauchen sofort in diese Welt ein. Das ist sowas von fantastisch. Das ist
wirklich faszinierend.
Die Nonna, also ich bin vergessen. Es gibt nur mehr die Figuren, ob das der Fuchs, der Kasperl oder das böse Krokodil ist und natürlich die schöne Prinzessin. Die darf auch nicht fehlen.
Natürlich nicht, nein. Also wie gesagt, es ist ganz, ganz viel, was sehr gut funktioniert und sehr positiv funktioniert. Aber vielleicht, um nochmal zu betonen, auch die Wichtigkeit, vielleicht einmal kurz einen Blick ins Negative, wenn was fehlt. Also ich hatte eine der wirklich deprimierendsten Schulen, die ich je besucht habe. Ich kann Sie beruhigen, es war nicht in Ihrem Zuständigkeitsbereich, ganz weit weg in Deutschland. Eine Schule mit einer wirklich ganz bedrückenden Atmosphäre. Und das Sinnbild für mich war, im Eingangsbereich war eine Vitrine, eine Glasvitrine. Und da war das Glas war schon gesprungen und da drin waren ein paar Sportpokale für Sportbewerbe. Und die hatten eine dicke Staubschicht drauf und der letzte Bewerb war 30 Jahre her. Also da waren gerade mal die Eltern der jetzigen Schülerinnen und Schüler auf dieser Schule. Und für mich war das so ein starkes Symbol für das, was fehlt an dieser Schule, Identifikation. Also dass ich sagen kann, das ist meine Schule. Da stehe ich am Sportplatz und jubel meiner Mannschaft zu oder spiele selber mit oder ich stehe
auf der Bühne im Schulmusical oder sitze im Publikum und applaudiere meinen Klassenkameradinnen. Also das ist so wichtig, diese Identifikation, die entsteht, wenn mehr passiert als nur der reine Fachunterricht.
Ja, wir haben ja aus diesem Grund auch die verschiedenen Schwerpunktschulen. Wir haben Sportmittelschulen, wir haben auch Musikmittelschulen, wir haben leider keine Theatermittelschule. Ich habe das ja auch als Lehrerin und als Direktorin erlebt, wenn es um Kürzungen geht, um Stundentafelkürzungen, um Einsparungen auch. Als erstes hat man immer gespart bei den Stunden bildnerische Erziehung und Musikerziehung. Sport stand nie zur Debatte, vielleicht auch, weil die Lobby größer ist. Ich weiß es nicht, was der Grund ist, so wichtig auch Sport ist. Das möchte ich ja jetzt überhaupt nicht abstreiten. Aber bei Kunst und Kultur hat man am ehesten immer geglaubt, das kann man einsparen. Und das ist meines Erachtens der vollkommen falsche Ansatz. Wir finden Kunst und Kultur oder Theater, wir finden das darstellende Spiel in unverbindlichen Übungen, vielleicht noch in Freigegenständen. Aber es ist, abgesehen jetzt von reinen Kunstschulen, das ist schon klar, Kunstakademien, aber in den Schulen, in den Grundschulen, in den Mittelschulen, ist es immer nur das Hobbyfach. Manche wählen dann Schach und manche wählen darstellendes Spiel. Da müsste man meines Erachtens ganz fest den Finger auf diese, ja, muss ich schon sagen, ein bisschen auf diese Wunde der Kunst und Kultur im Ausbildungskanon legen. Ich glaube, alle könnten profitieren. Es könnten auch andere Unterrichtsgegenstände durchaus profitieren. Wir reden ja immer von fächerübergreifendem Unterricht. Wir reden von Unterrichtsprinzipien, die es gibt, die auch wichtig sind, wie politische Bildung oder Umwelterziehung. Aber Kunst und Kultur als Unterrichtsprinzip, um in allen Gegenständen irgendwo auch Platz zu finden, nämlich im Denken, und um dann selbstverständlich zu werden für ein bereicherndes Leben, Das fehlt. Das ist nie gelungen. Vielleicht war auch immer der Druck oder der Nachdruck auf diese Bedeutung zu gering.
Ja. Den roten Faden würde ich gerne aufnehmen. Wir machen als Landestheater sehr viel und sehr gute Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule, was die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern angeht, im Bereich darstellendes Spiel, Theaterpädagogik, kreative, spielerische Methoden. Und es gibt auch viele sehr engagierte Lehrerinnen, die an ihren Schulen wirklich tolle Theaterarbeit machen. Aber wäre es nicht, wenn ich jetzt mal träumen und wünschen darf, wäre es nicht was man auch in das Lehramtsstudium mit integrieren könnte, das Fach darstellendes Spiel von Anfang an den angehenden Lehrerinnen und Lehrern mitzugeben?
Das wäre ein sehr guter Ansatz. Ich möchte es noch einmal unterstreichen. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen sind da auch sehr fortbildungswillig, wollen Dinge auch umsetzen. Aber der Druck, der auf den Lehrpersonen lastet, dieses vielfältige Aufgabenfeld, lässt oft den Platz nicht mehr für das Kreative. Und das ist eigentlich das, wo wir ein Umdenken brauchen. Das Kreative muss immer Platz haben. Wir reden über Digitalisierungsmaßnahmen, die ja wichtig und notwendig sind, wo sehr viel Geld in die Hand genommen wird, von Seiten des Bundes, auch von Seiten des Landes. Wir haben auch gesehen, dass es notwendig war in Zeiten des Distance Learnings. Aber man kann auch Kunst und Kultur im Distance Learning vermitteln. Der Aufgabenkanon für die Lehrpersonen ein so enormer, dass natürlich für das, was nicht schon selbstverständlich irgendwo greift, in Lehrplänen, in Ausbildungsplänen, einfach kein Platz mehr ist. Und das ist schade.
Ja, ja. Wunderbar. Frau Dr. Pallvater, ich bedanke mich sehr herzlich. Ein wunderbares Plädoyer für Kunst und Kultur, für Theater, für gute Schule. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, gerne. Und ich kann alle nur auffordern, in den Schulen, in den elementaren Bildungseinrichtungen, spielt mit den Kindern Theater. Das bringt allen was. Jenen, die zusehen und jenen, die spielen und jenen, die organisieren und spielleiten, ebenfalls.
Kultur und Bildung sind Schwestern. Lassen Sie mich daher an dieser Stelle noch einen Überblick einschieben, was diese Geschwisterbeziehung an konkreten theaterpädagogischen Angeboten hervorbringt. Wir öffnen am Tiroler Landestheater Innsbruck Spielräume und geben Menschen ab 6 Jahren die Möglichkeit, das Theaterspielen selbst aktiv zu erfahren und zu erlernen in 4 Theaterclubs für Kinder, einem Jugendclub und dem Club 18+, jeweils fix einmal die Woche. Darüber hinaus finden an Schulen in ganz Tirol einzelne Workshops mit Schulklassen statt, entweder begleitend zum Besuch einer Aufführung bei uns oder um das Medium Theater ganz allgemein praktisch und anfassbar zu vermitteln. Außerdem bieten wir in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Tirol regelmäßig theaterpädagogische Fortbildungen für Lehrpersonen an. Wer Näheres erfahren möchte, findet das gesamte Programm der Theaterpädagogik und alle Kontaktinformationen auf unserer Homepage www.landestheater.at. Damit kommen wir für diesen Podcast ans Ende. In der Folge Fit für die Zukunft führen wir das Thema aber weiter. Was sind die Bildungsinhalte von morgen? Was genau bedeutet digitale Bildung und was hat diese mit Improvisationstheater gemeinsam? Dies und mehr dann bei den nächsten Kantinengesprächen. In diesem Sinne, auf Wiederhören.